aus 1. Petrus 1 gleich von vorne, was Petrus hier durch den Heiligen Geist den Gläubigen zu sagen hat, gilt auch für uns in diesen Tagen. Lasst uns lesen 1. Petrus 1. Ich, Petrus, ein Apostel Jesu Christi, entbiete meinen Gruß den Fremdlingen, die in Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien in der Zerstreuung leben und nach der Vorersehung Gottes des Vaters dazu auserwählt sind, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blute Jesu Christi. Gnade und Friede möge euch immer reichlicher zuteil werden. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr die Kraft Gottes durch den Glauben für die Errettung bewahrt werdet, die bereitsteht, um in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darüber jubelt ihr, ihr mögt jetzt auch eine kurze Zeit, wenn es so sein muss, durch mancherlei Anfechtungen in Trübsal versetzt sein. Dadurch soll sich ja die Echtheit eures Glaubens bewähren und wertvoller erfunden werden als Gold, das vergänglich ist, aber durch Feuer in seiner Echtheit erprobt wird und sich euch zum Lobe, zur Ehre und zur Verherrlichung bei der Offenbarung Jesu Christi erweisen. Ihn habt ihr lieb, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und ihm jubelt ihr mit unaussprechlicher, unverklärter Freude entgegen, weil ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, nämlich die Errettung eurer Seelen. Im Betreff dieser Errettung haben die Propheten nachgesonnen und nachgeforscht, die von der euch zugedachten Gnade geweissagt haben, indem sie ausfindig zu machen suchten, welche oder was für eine Zeit es sei, auf welche der in ihnen wirkende Geist Christi hinwies, wenn er ihnen die für Christus bestimmten Leiden und seine darauf folgenden Verherrlichungen im Voraus bezeugte. Dabei wurde ihnen geoffenbart, dass sie durch ihren Dienst nicht sich selbst, sondern euch eben das vermitteln sollten, was euch jetzt durch die Männer verkündigt worden ist, die euch die Heilsbotschaft in der Kraft des vom Himmel hergesandten Heiligen Geistes gepredigt haben. Dinge, in welche auch die Engel gerne hineinschauen möchten. Vielleicht bis dahin dieses teure und heilige Gotteswort. Petrus, dieser Gottesmann, er tut gleich von Anfang an hier die Grüße an alle Heiligen, die in der Zerstreuung leben, in Pontius, Galatien und Kappadokien und wo sie alle waren. Er hat alle gedacht vor Gott und hat sie gegrüßt in den Namen des Herrn und hat ihnen die Worte des Trostes zugerufen, dass sie die Hoffnung nicht sinken lassen sollen, sondern auf das hinschauen, was für sie bereitet ist in die Herrlichkeit, in jene Herrlichkeit. Denn wir wissen, es ist etwas aufbewahrt für sie, ja, etwas bereitet, was vielleicht auf Erden nicht zu finden ist, ganz gewiss nicht. Das hat ja Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und dann, wie auch hier weiter sagt, dass die Propheten ja von all dem schon im Voraus geweissagt haben, dass diese Gnade ihnen zuteil werden wird, die Erlösung kommen wird, das Heil ihnen gegeben wird. Es wurde durch den Propheten ihnen kundgetan. Selbst die Propheten wussten vielleicht nicht einmal, wann es sein wird. Aber sie haben durch den Geist Christi, so haben wir es gelesen, der in ihnen wirkte, mussten sie es weissagen. Und ganz gewiss haben sie vielleicht mit Sehnsucht darauf gewartet, dass dieses Heil in Erscheinung treten sollte. Aber Petrus jetzt als ein Mann Gottes tritt auf und sagt vielleicht, jetzt sind die Verheißungen, die durch die Propheten gegeben worden sind, erfüllt. Jetzt ist das eingetreten, was diese Männer durch den Heiligen Geist in Voraus geredet hatten. Obwohl sie vielleicht gar nicht wussten, wann es geschehen wird. Niemand wusste vielleicht. Aber alle warteten sehnsuchtsvoll darauf. Und wir möchten sagen, Brüder und Schwestern, auch wir warten sehnsuchtsvoll auf etwas. Wir warten sehnsuchtsvoll, ja sehnsuchtsvoller als der Wächter auf den Morgen. Warten wir auf was? Worauf warten wir? In jenen Tagen haben sie gewartet auf das Heil, auf die Rettung, auf Jesus Christus, dass er kommen sollte. Denn es ward angesagt, es ward geweissagt und dass die Gnade kommen wird und dass das Heil kommen wird, dass die Errettung kommen wird. Und dann konnte Petrus sagen, jetzt ist es erfüllt. Die Verheißung ist erfüllt und es ist alles eingetreten, es ist alles eingetroffen, wie es geweissagt worden war. Brüder und Schwestern, wir können nur mit Freuden auch daran teilnehmen, weil wir wissen, auch in unseren Tagen hat der lebendige Gott geredet. Er hat in der Tat geredet und hat kundgetan, das Kommen oder sein Kommen. Und wir warten darauf. Wir warten auf die Entrückung. Wir warten, dass er die Seinen holen wird. Und ganz gewiss, so wie jene nicht vergeblich gewartet haben, denn Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht, so haben wir gesungen. Ganz gewiss, es kommt der Tag, es kommt die Stunde, wo der Herr die Seinen holen wird, in sein Reich, in seine Herrlichkeit. Brüder und Schwestern, ist das nicht etwas Wunderbares? Es ist etwas Kostbares. Wir können uns freuen und können teilhaben an den Ruf, der ergangen ist. Schon das alleine, dass wir gewürdigt worden sind, von Gott aus diesen Ruf zu hören, ihn anzunehmen und dass wir kommen durften. Gerade so, wie wir sind. Und so sind wir dem Herrn dankbar, dass wir auch heute Abend hier zusammengekommen sind, um seinen herrlichen Namen anzurufen, ihn anzubeten, ihm die Ehre und den Lobpreis darzubringen. Denn ihm gebührt alle Ehre und aller Ruhm. Wie schon zu Anfang ich sagte, die Zeit ist sehr ernst. Sie ist sehr ernst, wirklich. Man weiß nicht, was morgen oder übermorgen schon kommen kann. Ja, man weiß nicht, was heute Nacht schon sich ereignen kann. Die Zeit ist wirklich sehr ernst. Ich habe auch gehört, auch im Nahen Osten ist alles auf der Messerschneide, dass es vielleicht auch dort losgeht wieder. Aber unsere Hoffnung ist auf den Herrn gerichtet. Und wir wissen, es muss sich alles erfüllen. Es muss alles gehen, wie er es will, wie er es gesagt hat. Aber Brüder und Schwestern, weil wir das alles sehen vor uns, wie sich alles erfüllt, so können wir unsere Häupter erheben und wissen, dass unsere Erlösung naht. Und so können wir Gott danken und anbeten und ihm die Ehre bringen. Ganz gewiss wird Bruder Frank nachher noch einige Worte an uns richten. Worte des Glaubens und des Trostes. Vielleicht sollten wir jetzt ein gemeinsames Gebet sprechen und dann kann Bruder Frank zu uns reden. Treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, auch für diese Abendstunde. Wir danken dir für dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir, Herr, für den Ruf, Herr, der ergangen ist, den wir hören durften und dass auch wir kommen durften. Treuer Herr, auch heute Abend sind wir hierher gekommen, nicht aus Vergnügen, nicht aus Wohllust, Herr, sondern unser Sehnen ist, o Herr, mehr von den Heiland bis zuletzt, o Herr. Herr, wir trauen Tag für Tag auf dich, wie der Sturm auch toben mag. Herr, oftmals mögen wir straucheln, oftmals mögen wir fallen, Herr, aber wir erheben uns wieder und wir stehen wieder auf und wir kommen wieder zu dir, o Herr. Denn zu wem sollten wir gehen, Herr? Du bist unser Gott, du bist unser Erlöser, du bist unser Erretter. Du hast uns frei gemacht, du hast uns zu deinem Volke gemacht, Herr. Herr, hier sind wir, dein Volk. Deine Kinder stehen hier vor dir heute Abend, um zu hören, was du zu sagen hast, um dir die Ehre und die Anbetung zu bringen. Herr, wir sind dein Volk, die Herde deiner Hand. Halleluja. Preis sei deinem wunderbaren Namen. Herr, segne uns alle, die gekommen sind heute Abend schon und die noch kommen werden und auch morgen und vor uns liegende Versammlungen. Herr, wir legen dir alles hin, o Herr. Du weißt um alles, o Herr. Du wollest reden, o Herr. Du wollest dich kundtun, o treuer Gott. Du wollest, Herr, auch noch weiteres offenbaren, Herr, was noch geoffenbart werden soll. Herr, wir trauen auf dich. Wir bauen auf dich, Herr. Denn du bist unsere Zuflucht, Herr. Du bist unsere Hilfe. Du bist uns alles in allem geworden. Und so sind wir froh, Herr, auch heute Abend wieder hier sein zu dürfen, um deinen teuren und heiligen Namen zu Lob singen, um dir die Anbetung darzubringen. Nimm hin den Dank, nimm hin die Ehre, nimm hin den Preis und den Ruhm aus unser aller Herz und Mund, ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Lob und Dank. Bitte schön, wir fangen.
Lob und Dank sei dem Herrn, dass wir hier sein dürfen, um anzubeten. Diese Stunde war ja nicht geplant, aber was können wir Besseres tun, als zusammenkommen und anzubeten und den Herrn innig zu bitten, dass er uns segnet, zubereitet und dass wir gleichzeitig an alle Brüder und alle Schwestern denken, die nicht hier sein können und mit Gott verbunden sind, überhaupt, dass wir Gottes Werk auf dem Herzen tragen. So wie es im Alten Testament war, dass die Priester das Brustschild getragen hatten, mit den 12 Steinen, die das Volk Israel repräsentierten. Und wir haben es jetzt in der Predigt, die wir übersetzten, vielleicht im Juli rauskommen wird, da spricht Bruder Brenhem von diesen 12 Steinen. Und wenn eine Sache von Gott war, dann strahlte übernatürliches Licht aus diesem Brustschild hervor. Und dann wusste jeder hundertprozentig, die Sache ist von Gott. In der Luther-Übersetzung steht der Begriff als Licht und Recht, in der Menge als Jurim und Tumim. Und man kann das oft im Alten Testament nachlesen, 5-mal direkt im Moses. Habt ihr das Wort schon jemals gehört? Je gelesen? Ich kann es auf Anhieb auch nicht finden. Und das ist auch wohl gar nicht meine Absicht. Aber irgendwann habe ich es jetzt doch gelesen, nur damit ihr wisst, dass es geschrieben steht, sich im 2. Mose irgendwo in den letzten Kapiteln müsste es sein, dass diese heiligen Lose in das Brustschild hineingelegt worden sind. Aber wie gesagt, wir werden uns damit jetzt nicht befassen. Hat es jemand gefunden? 2. Mose 28, nicht? Genau. Ja, 2. Mose 28. Herzlichen Dank. 2. Mose 28. Hier können wir von Vers 29 lesen. Aaron soll so die Namen der Söhne Israels an dem Orakelbrustschild auf seinem Herzen tragen, so oft er in das Heiligtum hineingeht, zur beständigen Erinnerung vor dem Herrn. In das Orakelbrustschild aber sollst du die heiligen Lose Urim und Tumim tun, damit sie auf dem Herzen Aarons liegen, so oft er vor den Herrn tritt. Und Aaron soll das Orakel für die Israeliten beständig vor dem Herrn auf seinem Herzen tragen. Es gibt eine Predigt älteren Jahrganges, wo Bruder Brenim gerade über dieses Thema spricht. Ob jemand einen Traum erzählte, eine Weissagung gab, ob eine Offenbarung, die Entscheidung darüber gab nicht Aaron oder seine Söhne, sondern das Licht und Recht. In dem Moment, wo der betreffende Mensch seine Sache erzählte im Hause Gottes vor dem Herrn, dann hat Gott geantwortet oder nicht, eins von beiden. Wenn es dunkel blieb, dann konnte der Mensch sich setzen. Dann war seine Offenbarung von ihm selber. Und Gott schwieg. Wenn Gott es war, der geredet hatte, dann kam das Licht. Und dieses Licht hat das Recht geoffenbart. Heute spreche nicht ich oder irgendjemand anders Recht, sondern dieses Wort Gottes, geoffenbart durch den Heiligen Geist, spricht Licht und Recht. Und ich glaube, die Zeit ist wirklich gekommen, in der ein jeder vor das Angesicht Gottes treten muss. Nicht, dass du dir und ich mir eine Antwort geben, sondern dass der Herr uns seine Antwort aus Gnaden geben kann. Dann sind wir innerlich zufriedengestellt, dann leuchtet nämlich göttliches Licht auf. Und überall da, wo göttliches Licht aufleuchtet, wird Gott zu seinem Recht kommen und wird uns zu unserem Recht verhelfen. Nach dem Wort der Schrift sollte er seinen Auserwählten nicht Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Wir haben es ja schon gehört, die Zeit ist ernst. Und in Lukas 21 steht ja, dass Ratlosigkeit unter den Völkern sein wird. Und das ist genau der Fall. Nicht nur auf einem Gebiet, sondern wirklich auf vielen, auf allen Gebieten ist Ratlosigkeit unter allen Völkern. Und bei denen es noch nicht so zutage getreten ist, wird es noch zutage treten. Bei einigen ist es natürlich schon sehr offensichtlich, aber wir sehen, dass eine absolute Hoffnungslosigkeit und Ratlosigkeit da ist. Und die Menschheit wird nicht mehr mit den Problemen fertig. Das eine Land nicht mit seinen eigenen, geschweige noch mit anderen. Wir aber schauen auf den Herrn. Mir kommt jedes Mal, wenn ich so an die Erfüllung der Schrift in der Weise denke, man hört von Erdbeben, wann war es doch irgendwie in den Tagen, ein paar Tausend sind dann irgendwie nicht mehr da und dies und jenes geschieht und man wird doch ganz gewiss immer wieder an Gottes Wort erinnert, dass der Herr die Dinge vorausgesagt hat. Und sie erfüllen sich weltweit. Sie erfüllen sich an Israel. Und dann stehen wir als Gemeinde des Herrn da und fragen uns, in welch einer Weise, inwieweit kann sich Gottes Wort an mir, an dir, an uns erfüllen? Das ist doch die Kardinalfrage. Alles andere scheint sozusagen im Programm Gottes von selber zu laufen. Niemand braucht etwas hinzuzutun, dass eine Teuerung kommt. Die Bibel sagt, es werden teure Zeiten kommen, sie sind gekommen. Niemand braucht was hinzutun. Erdbeben, keiner braucht nachzuhelfen. Kriege, Kriegsgeschrei, dafür sorgt der Teufel und die Politiker. Aber wie steht's um mich, um dich, um die Gemeinde des Herrn? Und wir werden ja noch Zeit haben, die Predigt zu behandeln, der Notschrei. Und es scheint wirklich so zu sein, dass Gott uns erst in eine richtige Verfassung bringen möchte, um tun zu können, was er sich vorgenommen hat. Und wie damals die Propheten, die von der Gnade weissagten, die über uns kommen sollte, sie wollten wissen, zu welcher Zeit. Wir, die wir diese Weissagungen hören, in uns ist auch ein inniges Verlangen. Und wir fragen, Herr, wie lange noch? Wie lange noch werden wir warten, bis diese Dinge ihre Vollendung, ihren Höhepunkt erreichen? Und wir wissen genau, dass Gott mit uns in diesen Tagen reden will und reden wird. Und deshalb wollen wir die Versammlungen im Gebet vor das Angesicht Gottes bringen und ihn wirklich ernstlich darum bitten. Nicht mit gewohnter Art, sondern von Herzen wollen wir beten. Es gibt ja zwei verschiedene Gebetsarten. Die eine im Kämmerlein, wo jeder ellenlang beten kann für Großvater und Großmutter und Onkel und Tante und für, was weiß ich, alle, die auf unserem Herzen liegen. Wenn wir hier zusammenkommen und wissen, dass die Versammlungen vor uns liegen, dann haben wir ein besonderes Anliegen, diese Sache vor das Angesicht Gottes zu bringen, ihn um die Leitung seines Geistes, um das rechte Wort, die richtige Predigt, die richtige Einstellung, Erleuchtung, Offenbarung, Belehrung durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist, dass es uns so gehen könnte, wie es denen erging, die den Herrn mit ihren Augen sahen. Und ich bin überzeugt, sie waren überwältigt. Jedes Mal, wenn der Herr den Mund auftat, haben sie nur gehört. Und es heißt ja im Evangelium, nie hat ein Mensch geredet, wie dieser geredet hat. Und so ist das bis heute. Nie hat einer so geredet wie unser Herr. Und zu den Seinen hat er klar und deutlich gesprochen. Zu der Volksmenge hat er in Gleichnissen geredet. Und die Menschen gingen mit den Gleichnissen los und haben sie eigenmächtig gedeutet und tun es bis auf den heutigen Tag. Dann aber wandte der Herr sich seinen Jüngern zu, rief sie beiseite und sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den anderen aber nicht. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Aber Gott hat uns das Verständnis für die Schrift geöffnet. Lasst mich gerade noch schnell ein wenig lesen und dann werden wir auch bald ins Gebet gehen. Diese Stelle aus dem Petrusbrief spricht, Verzeihung, spricht im zweiten Vers von der Vorherbestimmung Gottes, des Vaters, dazu erwählt, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blute Christi. Gnade und Friede möge euch immer reichlicher zuteil werden. Besonders dieser Gedanke, die Heiligung des Geistes. Wir wissen, unser Herr bat im hohen priesterlichen Gebet im Johannesevangelium im 17. Kapitel: Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Hier ist die Rede von der Auserwählung und von der Heiligung des Geistes. Jedes Mal, wenn das Wort Gottes durch den Geist Gottes geoffenbart wird und wir durchdrungen werden von dieser göttlichen Wahrheit, und nehmt es mir ab, es steht im Johannesevangelium im 1. Kapitel geschrieben, dass ohne ihn nichts geworden ist von allem, was geworden ist, sondern alles ist durch dasselbe Wort geworden. Und der Herr hat sogar die Welt ins Dasein gerufen durch sein Allmachtswort und erträgt sie oder auch den Kosmos und überhaupt alles, das Universum, durch sein Allmachtswort. Wir haben in diesen letzten Tagen die Bedeutung des Wortes Gottes ganz neu begriffen. Es ist nicht eine Begeisterung über irgendeine Sache, sondern es ist Gottes heiliges Wort, durch das alle Dinge geschehen. Und Gott hat vor Zeiten auf mancherlei Weise durch die Propheten geredet, und in den letzten Tagen hat er in seinem Sohne geredet. Denn in dem Sohne ist ja das gesamte Wort, das durch die Propheten ergangen ist, Fleisch geworden, hat Gestalt angenommen, ist Realität geworden. Nun sollen die Verheißungen, die der Gemeinde, die der Braut gegeben worden sind, Wirklichkeit werden und ihre Erfüllung finden. Daran führt kein Weg vorbei. Wenn es hier also heißt, dass wir vorausersehen sind und erwählt zur Heiligung des Geistes und zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blute Jesu Christi. Diese drei Dinge gehören immer zusammen. Die Heiligung durch den Geist, der von Gott gewirkte Gehorsam an sein Wort und die Besprengung mit dem Blute Jesu Christi. Das möge der Herr heute in mir, in dir, in uns allen wirken. Nicht eine selbstgemachte Heiligung, sondern eine Heiligung des Geistes. Nicht eine eigene Rechtfertigung, sondern eine göttliche Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus, der ein vollkommenes Opfer am Kreuz auf Golgatha dargebracht hat. Nicht besprengt mit irgendetwas, sondern unter der Besprengung des Blutes Jesu Christi. Ein Wort, das mir dazu kam, finden wir in Römer im 15. Kapitel. Römer Kapitel 15, da wird uns ganz kurz etwas vom Gebet gesagt und es passt vielleicht doch hierher. Und dann noch ein Wort aus 1. Thessalonicher 5. Hier in Römer Kapitel 15 von Vers 3 steht: Denn auch Christus hat nicht sich selbst zu gefallen gelebt, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. So ist ja alles, was vor Zeiten geschrieben ist, worden ist, für uns zur Belehrung geschrieben, damit wir durch standhaftes Ausharren und durch den Trost, den die heiligen Schriften gewähren, an der Hoffnung festhalten. Der Gott aber, von dem standhaftes Ausharren oder Geduld und Trost kommen, möge euch dazu verhelfen, einen einträchtigen Sinn untereinander nach der Weise Christi Jesu zu besitzen, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen könnt. Wieder greift ein Gedanke in den anderen. Das eine ist die Bedingung für das andere und das eine zieht das andere nach sich. Wir lesen von dem Trost, den die Heilige Schrift gewährt. Und das ist ein göttlicher Trost. Wenn Menschen uns trösten, dann ist das vergänglich. Wenn Gott uns tröstet, dann tut er es, indem er den Tröster sendet, nämlich den Heiligen Geist. Und er sagte, ich werde euch den Tröster, den Geist der Wahrheit senden. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Nun haben wir hier die Schriftstelle mit dem Trost, den die Heilige Schrift gewährt und mit der Hoffnung, an der wir festhalten. Wir hören vom standhaften Ausharren und hier steht dann, der Gott aber, von dem standhaftes Ausharren und Trost komme. Es kommt nicht von dir und es kommt nicht von mir, es kommt von Gott. Und wir sind hier, um alles, was Gott uns zu geben hat, in Empfang zu nehmen. Wenn wir schon alles hätten oder es uns nehmen oder geben könnten, brauchten wir gar nicht mehr zu kommen. Wir kommen hierher und sagen, Herr, du hast die Verheißung gegeben, du hast uns getröstet durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist, aber gleichzeitig hast du Verheißungen gegeben und wir möchten diese Verheißungen in Anspruch nehmen, möchten sie erleben. Der Gott aber, von dem standhaftes Ausharren und Trost kommen, auch heute Abend, möge euch dazu verhelfen, einen einmütigen Sinn untereinander nach der Weise Christi Jesu zu besitzen. Wenn wir gemeinsam beten wollen und wünschen, dass Gott antwortet, dann kann der eine nicht rechts und der andere links oder in verschiedene Richtungen, sondern dann müssen wir einmütig sein durch den Heiligen Geist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und diese Einmütigkeit soll in der Weise Jesu Christi sein. Also nicht auf meine Art und nicht auf deine, sondern auf die Art und Weise unseres Herrn Jesus Christus. Das bedeutet, dass wir alle die Verbindung mit ihm suchen und finden und aus dieser Verbindung mit ihm wird uns Segen Gottes zuströmen. Danach geht dann in Erfüllung, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen könnt. Wo diese göttliche Einmütigkeit nicht ist, da stört man sich am gemeinsamen Gebet. Da ist gar kein gemeinsames Gebet möglich. Da denkt der eine so und der andere so und es ist ein Hin und Her. Wenn uns Gott doch schon heute Abend so gnädig sein könnte, dass wir uns vor ihm beugen, einmütig sind in der Weise Jesu Christi. Und wenn wir ihn beten sehen, dann hat er gerungen. Er hat gefleht, besonders in Gethsemane. Und wir wissen, die Zeit ist ernst geworden. Und auch wir kommen nicht um die Sache herum. Wir müssen uns Gott stellen und ihn bitten, dass er uns ein ungeteiltes Herz geben möchte, ihm zu dienen und ihm zu vertrauen. Und es heißt hier, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen könnt. Das bedeutet, dass die gläubig gewordenen nicht im Gänsemarsch gebetet haben. Ihr wisst was, jeder hat schon die Gänse gesehen. Sie gehen nie nebeneinander, sie gehen immer hintereinander. Und wenn es ihre 15 sind, spielt gar keine Rolle. Sie gehen nie 2 und 2 nebeneinander, nie. Die marschieren immer, ich weiß es noch aus der alten guten Zeit, nicht wahr, wie sie marschieren. Aber hier wird uns vor Augen geführt, dass wir einmütig aus einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen können. Und das Wort aus dem 1. Thessalonicher, dem 5. Kapitel, das bezieht sich dann wieder auf das vorhin Gelesene. Es heißt hier, Kapitel 5, von Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und völlig tadellos möge euer Geist samt der Seele und dem Leibe bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt geblieben sein. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch vollführen. Nicht du, nicht ich. Wir stellen uns ihm nur zur Verfügung. Er vollbringt es. Er, der am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, hat an mich und dich gedacht. Er vollführt alles in uns, die wir unter der Besprengung des Blutes des Lammes sind, die wir zum Gehorsam seines Wortes und die wir bereit sind, die Heiligung des Geistes in uns vollziehen zu lassen. Und dann heißt es, treu ist er, der euch berufen hat. Er wird es auch vollführen. Müssten wir es tun, dann könnten wir sagen, Herr, der eine hat es 20 Jahre, der andere 30, der dritte 40 und der vierte 50 versucht und es ist nicht viel draus geworden. Nicht dein und mein Versuch, sondern er. Es heißt, ihr treu ist er, der euch berufen hat. Er wird es auch vollführen. Glaubt ihr das? Er wird es auch vollführen. Dann sind wir nur noch die Empfangenden, die gesegnet werden, die dazu hören, im Glauben aufnehmen und an denen Gott das tut, was er verheißen hat. Im Einleitungswort haben wir gehört, die Propheten haben nicht nur geweissagt, sie haben geforscht, sie haben sich danach gesehnt, das alles zu wissen, wann wird es geschehen. Sie haben es nicht gesehen. Wir leben in der Zeit, in der die größten und gewaltigsten Verheißungen des Wortes Gottes ihre Erfüllung finden. Welch eine Gnade, mit geöffneten Augen, mit gesalbten Augen Gottes geoffenbartes Wort für diese Zeit aus Gnaden hören zu dürfen und zu sagen, Herr, heilige mich durch deinen Geist in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und ich sage es schon heute Abend, nicht die Wahrheit, über die wir diskutieren, sondern die Wahrheit, die uns durch den Heiligen Geist geoffenbart wird, wo jede Diskussion aufhört und wir tatsächlich auf dem Boden der göttlichen Offenbarung stehen. Da gibt Gott die rechte Antwort. Und dann braucht ein Bruder den anderen nicht mehr zu belehren, nicht mehr zu fragen, hast du das auch richtig begriffen? Kümmer dich doch nicht darum, kümmer dich darum, ob du es begriffen, ob ich es begriffen habe. Denn es steht wirklich so geschrieben, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und das ist die absolut richtige Belehrung. Nicht, dass der eine den anderen einfach packt und sagt, hör mal, ich werde dir jetzt, du wirst gar nichts und ich auch nicht. Wir werden alle schön vernünftig sein, wir werden zahm sein, wir werden uns vor Gott beugen und sagen, Herr, zu deinen Füßen wollen wir in diesen Tagen sitzen. Wir möchten mit dir reden und wir möchten, dass du mit uns redest. Manchmal ist es besser, wenn Gläubige untereinander sich über irdische Dinge unterhalten. Denn da gibt es nicht so viel Unheil, als wenn sie anfangen, sich über geistliche Dinge zu unterhalten. Die geistlichen Dinge gehören in die Verkündigung, sie gehören in den Gottesdienst, sie sind ein Teil dessen, was Gott sich vorgenommen hat zu tun. Und das sollten wir wirklich beherzigen und dann wird Gott mit uns sein und es wird absolut keine Missstimmung mehr aufkommen können. Ich sehne mich nach dem Tage, wo der Rest der Missstimmung aufhört und wo Gott wirklich zu seinem Recht kommt. Wie schnell ist irgendein Instrument nicht mehr klar gestimmt? Und manchmal, auch das will ich euch sagen, auch gute Könner, wenn die ein Instrument nehmen, ist eine Saite schnell peng und sie ist weg. Soll der Herr uns stimmen? Es wird nicht einer den anderen hier eben gerade mal abhören, wie der Onkel Doktor, so kurz wie das Herz hier schlägt und die Nieren so ein bisschen prüfen, mal hier, mal da, so ein bisschen. Nein, er prüft Herzen und Nieren. Er schaut in unser Inneres hinein. Vor ihm wollen wir uns beugen, mit ihm wollen wir reden. Und ich sage euch, wenn wir so mit ihm reden werden und ihn innig darum bitten, dass er mit uns in völliger Klarheit, nicht in Rätseln, nicht in Gleichnissen, sondern von Mund zu Mund, von Mund zu Ohr, von Angesicht zu Angesicht spricht. Er wird's tun in diesen Tagen. Und wir alle werden dankbar und froh dafür sein. Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer und heiliger Name. Amen. Ich meine, wenn ihr nichts dagegen habt und knien könnt, wer nicht kann, soll sitzen bleiben und aufstehen. Aber wer knien kann, lasst uns niederknien und Gott bitten.
Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, mein Gott, dass wir unsere Knie beugen dürfen, mein Gott, dass wir dir danken und preisen können. Oh. Für die große Gnade, die mir und die uns allen zuteil geworden ist. Herr, nicht wir können etwas tun, nicht wir können uns etwas von dir nehmen, aber wir kommen zu dir, o Herr. Wir schauen auf zu dir, o Herr. Und wir wissen, du bist imstande, uns das zu geben, o Herr, was wir benötigen, gerade jetzt in dieser letzten und ernsten Zeit, o Herr, kommen wir vor dir, o Herr, und erwarten, Herr, dass du dein Volk hindurchträgst, Herr, dass du uns das gibst, was Not tut, o Herr. Wir beten dich an, Herr, o Herr, komm mächtig in unsere Mitte, sei du gegenwärtig, Herr, komme mit deinem guten, heiligen Geist. Stimme du selbst mein Herz, Herr, stimme du unsere alle Herzen, Herr, Nicht, dass einer den anderen stimmen muss, Herr. Nein, Herr, stimme du uns, o Herr. Dann sind wir recht gestimmt, o Herr. O Herr, so wie du uns haben möchtest. Und dann werden unsere Worte so klingen, Herr, wie es dir wohlgefällig ist, o Herr. Dank sei dir, Herr, auch für diese Abendstunde, für diese Augenblicke, wo wir vor dir knien dürfen, wo wir dich preisen dürfen, Herr, wo wir dich erheben dürfen. Denn du bist mein Gott, Herr. Du bist mein Erlöser. Du bist mein Erretter, Herr. Du hast den Preis bezahlt, Herr. Durch dein Blut, Herr, sind wir gewaschen, o Herr. Dank sei dir dafür. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Amen.